Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Die Menschheitsgeschichte erzählt davon, wie wir gelernt haben, in immer größerer Anzahl zusammenzuleben. Von Stämmen zu Städten zu Nationen. Fortschritt fordert von der Menschheit heute eine neue Art zusammenzuleben. Nicht nur in Städten oder Nationen, sondern als globale Gemeinschaft.
Welche Form diese globale Gemeinschaft allerdings annehmen soll, da haben nicht alle dieselbe Vision wie der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Sein jüngstes, mittlerweile sogar als Manifest bezeichnetes Schreiben an die Öffentlichkeit und die Reaktion darauf, eines unserer Themen bei Breitband, heute mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher, herzlich willkommen. Eine andere Angelegenheit, die uns beschäftigt, rechte und vermeintlich rechte Internetgrößen wie Milo Yiannopoulos oder PewDiePie sind in den letzten Tagen öffentlich abgestraft worden. Dem einen wurde wegen Pädophilie verharmlosender Äußerungen ein Buchvertrag und die Zusammenarbeit mit Breitbart gekündigt. Dem anderen wegen vermeintlich antisemitischer Propaganda die Kooperation mit Disney.
Da fragen wir uns, bringt das was und warum steht das ernst oder auch weniger ernst gemeinte Spiel mit rechten Inhalten derzeit überhaupt so hoch im Kurs?
Und zwischen all diesen Fragen und hoffentlich aufschlussreichen Antworten spielen wir natürlich auch Musik und steigen ein mit einer Band, die trotz ihres wenig vielversprechenden Namens Fade Music eindeutig nicht zur Background-Beschallung geeignet ist. Back to Me heißt dieser Titel.
Topic.
Facebook, das ist ja nicht ganz einfach, ein Unternehmen zu finden, das auf ähnliche Art und Weise in so kurzer Zeit das Leben von so vielen Milliarden Menschen so drastisch verändert hat. Vielleicht würde ja der Vergleich mit einer Firma wie Ford passen.
Denn der Ford-Gründer Henry Ford hatte damals das Automobil für viele Millionen Menschen erschwinglich gemacht und damit den Grundstein für die aktuelle Infrastruktur unserer Welt gelegt. Da gibt es, zumindest was die Wirkung auf die Gestaltung unseres Lebens angeht, durchaus Parallelen zum Netzwerk des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg.
Ja, und dieser hat jetzt mal wieder einen langen Brief an die Mitglieder seines Netzwerks und die Öffentlichkeit geschrieben. Doch diesmal handelt es sich nicht um eine Produktankündigung oder eine Reaktion auf mehr oder weniger aktuelle Geschehnisse, sondern um eine Art Manifest, eine Vision, kann man sagen, wie Facebook sich entwickeln soll und welche Rolle das in Zukunft für die Menschen auf dieser Welt spielen soll.
Eine große Vision und das in einer Zeit, in der Facebook durchaus mit Problemen zu kämpfen hat. Jochen Dreyer fasst für uns die Ausgangsposition nochmal zusammen.
Um die Relevanz von Facebook darzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Weg 1, Zahlen nennen, sehr imposante Zahlen. Facebook hat mehr als 1,2 Milliarden tägliche Nutzer, fast 1,9 Milliarden im Monat. Und Facebook ist international relevant. Rund 85% der Nutzer sind außerhalb des historischen Kernmarktes USA und Kanada. Die zweite Möglichkeit, man kann sich einfach selbst fragen, ob, wie oft und wie lange man heute schon bei Facebook war. Facebook ist zwar momentan ein gesundes, milliardenschweres Unternehmen mit hohen Gewinnmargen, doch allen Erfolgen zum Trotz gibt es auch Probleme. Der ganz normale Nutzer teilt immer weniger private Inhalte, also beispielsweise Urlaubsfotos. Um fast ein Drittel sind diese Inhalte innerhalb des Jahres 2016 zurückgegangen. Außerdem interagieren die User weniger mit dem Post Dritter, weniger geteilte Inhalte, weniger Likes und vor allem weniger Kommentare. Laut Martin Giesler, Journalist und Blogger beim Social Media Watch Blog, führt dies insgesamt zu einer abnehmenden Attraktivität des Netzwerkes. Facebook würde weniger ein soziales Netzwerk werden, sondern
viel mehr zu einer Verteilstation von Medieninhalten, also zu einem reinen Distributionskanal von professionellen Medien, dann wird Facebook mittelfristig wahrscheinlich immer weniger attraktiv für reguläre Nutzer. Dann hat Facebook ein ganz massives Problem, weil der Newsfeed wird dadurch auch immer weniger relevant für Unternehmen.
Bisher ist dies noch nicht der Fall. Unternehmen sehen den Newsfeed von Facebook als eine der wichtigsten Werbeplattformen, um ihre Kunden zu erreichen. Und Shops versuchen oft, eine Markenbindung über das Netzwerk aufzubauen, um die Kunden dann zum Kauf auf ihrer Plattform zu überzeugen, wovon dann wieder die Marken profitieren. Anders sieht dies bei Medienhäusern aus. Diese finanzieren erst ihre originären Inhalte wie Videos oder Reportagen und dann bezahlen sie Facebook auch noch für die Verteilung derselben. Denn organisch, also rein von Nutzern geteilt, bekommt fast nichts mehr Aufmerksamkeit. Über 80% aller Impressions sind mittlerweile bezahlt. Doch anders als bei Marken kommt kaum Geld zurück in die Redaktion. Es ist ein Paradox, denn ohne Medienanbieter wie Zeitungen, Radios, TV-Sender, YouTube-Netzwerke und, wäre Facebook ein stiller Ort. Ein Rückzug wäre denkbar, Facebook hat also ein Problem, Lösungen müssen her. Jetzt also Mark Zuckerbergs manifestartiger Brief, welchen er mit den Worten beginnt.
Die Menschheitsgeschichte erzählt davon, wie wir gelernt haben, in immer größerer Anzahl zusammenzuleben. Von Stämmen zu Städten zu Nationen. Fortschritt fordert von der Menschheit heute eine neue Art zusammenzuleben, nicht nur in Städten oder Nationen, sondern als globale Gemeinschaft.
Zuckerbergs Manifest enthält viele Vorschläge, wie er durch eine globale Facebook-Gemeinschaft ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft stoppen möchte. Speziell teilt er Probleme und Lösungen in 5 Gebiete ein. Egal welches Thema, die Facebook-Community soll die Lösung sein. Soziale Gruppen wie Vereine, Kirchen oder Gewerkschaften sollen wieder mehr Aufmerksamkeit erlangen. Durch die Community sollen Krisen wie Terror oder Naturkatastrophen besser in den Griff bekommen zu sein, Wiederaufbau und medizinische Hilfe organisiert werden. Eine informierte Gesellschaft soll entstehen, in der jede Position gehört wird und jeder jede versteht. Hier geht der Facebook-Gründer direkt auf Fake News und die Filterbubble ein, die größten Kritikpunkte an seinem Netzwerk. Immer wieder wurde der Algorithmus auch für zunehmende Radikalisierung verantwortlich gemacht. Und mehr Menschen sollen wählen dürfen und sich dafür über Facebook registrieren können. Und zu guter Letzt sollen weltweite moralische Standards erarbeitet werden, die jeder Kultur und Einstellung individuell zusprechen. Visionär ist das alles bestimmt, aber auch wenig konkret. Um ein Beispiel zu nennen, mal soll künstliche Intelligenz die Lösung für die Erkennung von Hate Speech und Gewaltinhalten sein. Im nächsten Satz ist diese aber noch Jahre von den nötigen Fähigkeiten entfernt. Es ähnelt eher einer Wahlkampfrede, die einem glauben lassen kann, Facebook hat Lösungen. Dem 32-jährigen Zuckerberg werden nicht grundlos politische Ambitionen bis zur US-Präsidentschaft nachgesagt. Er hat Talent und das Geld. Doch sein Manifest zeigt vor allem eine unternehmerische Neuausrichtung von Facebook auf. Die Nachricht, wir konzentrieren uns wieder auf das Soziale in unserem Netzwerk. Und damit spricht er auch direkt die Werbetreibenden an. Wir haben eine Idee, eure Kunden weiter zu binden. Doch kann das wirklich die Zukunft sein? Noch mehr Macht des Unternehmens Facebook in einer globalen Weltgemeinschaft und Mark Zuckerberg quasi als ihr Präsident.
Das sind Fragen, die auch Julia Krüger bewegen. Sie ist Fellow am Center of Internet and Human Rights der Viadrina-Universität in Frankfurt/Oder.
Das Gespräch mit ihr gleich nach Let It Show, ein Titel des auf YouTube-Kanälen ziemlich erfolgreichen und dementsprechend konsensfähigen schwedischen Popmusikproduzenten William Ek.
William Ek, Let It Show, kommt einem irgendwie seltsam vertraut vor. Aber kann ja nicht sein, habe ich gerade zum ersten Mal gehört.
Irgendwie war es nur der Titel, Let It Snow, habe ich irgendwie gedacht, aber...
Das ist ja zum Glück vorbei. Facebook, das jüngste Schreiben des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg beschäftigt uns heute. Seine Vision für die zukünftige Rolle des Netzwerks in der Welt wurde in den Medien ziemlich schnell als eine Art Manifest interpretiert mit deutlich politischen und gesellschaftlichen Ambitionen.
Das wurde kritisch beäugt, auch von Julia Krüger, unter anderem Autorin bei Netzpolitik.org. Unsere erste Frage an Sie galt dann zunächst der technischen Realisierbarkeit von Zuckerbergs Plänen. Ist das überhaupt machbar, was er da plant?
Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Vorhaben, die er da benennt. Einerseits möchte er digitale Interessengruppen stärken, etwa durch die Einführung von hierarchischen Gruppenstrukturen oder auch durch die Einführung von einer stärkeren Moderation von Führungspersonen in den Gruppen. Ich denke, das sind technische Design-Innovationen, die relativ einfach realisierbar sind. Im Sicherheitsbereich schlägt er beispielsweise auch ein System vor, was die Identifikation von individuellen und kollektiven Risiken, also wie Krankheit oder wie Selbstmord oder wie Kriminalität, potenziell auch Terrorismus ermöglichen würde. Da ist die internationale Expertenmeinung eher, dass es eine Zukunftsmusik ist, also dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz im Moment nicht so weit vorangeschritten ist, dass es ohne weiteres automatisierbar ist. Wenn müssten sozusagen weitaus mehr Daten analysiert werden, weitaus mehr Technologien trainiert werden. So ein dritter Komplex an Problemen betrifft ja so die politische Partizipation, die Meinungsbildung. Was vielleicht das Kritischste ist, ist die Einführung von einer Art personalisierten Filtern. Also Zuckerberg stellt sich ein System vor, wo Nutzer darüber mitentscheiden könnten, welche Inhalte ihnen angezeigt werden, etwa gegenüber Gewalt, etwa gegenüber Nacktheit. Und wenn die einzelnen Nutzer diese Einstellung nicht vornehmen würden, dann würden sie sozusagen den Einstellungen der Mehrheit in ihrer Region oder in einem bestimmten Bezirk unterliegen. Diese Technologie, glaube ich, wäre hoch umstritten. Allerdings arbeitet Facebook, soweit ich weiß, an der Realisierung.
Jeder User zieht dann sozusagen seine eigene Informationsgrenze. Ist das nicht auf der einen Seite die Extremisierung der Filterbubble, in der wir ja eh schon leben, und auf der anderen Seite entledigt sich da nicht ein Unternehmen seiner Verantwortung?
Beides gleichzeitig noch viel schlimmer. Wenn man das theoretisch betrachtet, basiert jede Gemeinschaft auf geteilten Werten, auf geteilten Normen, einfach weil sie einen Handlungsraum für individuelles und kollektives Handeln herstellen. Im Idealfall in Demokratien sozusagen Normen und Werte, die in einem Verhandlungsprozess hergestellt wurden. Wenn man das sozusagen aufgibt, würde man eigentlich die normativen Grundlagen von Gemeinschaft aufgeben. Wenn man das praktisch durchdenkt, wenn ich als Frau in einem Bezirk wohnend, der überwiegend muslimisch bewohnt ist, hätte ich sozusagen die Möglichkeit, eigene Einstellungen zu treffen und damit weitaus mehr Daten an Facebook einerseits zu übermitteln, was ich möglicherweise gar nicht möchte. Andererseits würden mich meine Einstellungen wahrscheinlich sehr stark von meinen Nachbarn differenzieren. Also das würde erstmal sozusagen das Filterbubble-Problem ungemein verschärfen. Wenn ich das nicht tue, weil ich Facebook die Daten nicht geben möchte, weil ich zu faul bin, Einstellungen zu treffen, weil es mir völlig egal ist, dann würde ich zunehmend den Einstellungen meiner Nachbarn unterliegen. Also das würde im Prinzip Datenschutz gegen Minderheitenrechte ausspielen und die normativen Grundlagen von Gesellschaft völlig eliminieren. Mhm. Also das entzieht quasi Facebook nicht der Verantwortung. Es wäre allerdings ein System, wodurch Facebook unglaublich viele Daten über die Präferenzen von Nutzern erhalten würde, über die Bewertung von Artikeln, von Inhalten. Und es gibt ja noch einen weitaus komplizierteren Vorschlag in dem Manifest. Facebook hat die Vorstellung, dass man der ganzen Frage von Fake News oder von öffentlicher Meinung nicht dadurch begegnen kann, dass man den einen Meinungen andere gegenüberstellt. Das würde sozusagen die Polarisierung von Gesellschaft einfach nur verstärken, sondern er hätte eigentlich gerne die Nutzer oder deren Inhalte eingeordnet auf einem Meinungsspektrum, wo die Nutzer sozusagen eine Rückmeldung bekommen können, wo in etwa ihre Meinung liegt, und man peu à peu auch Quellen identifizieren könnte, die ein möglichst breites Spektrum abdienen. Dann hätte man durchaus sozusagen eine Art Meinungsmatrix, die man unglaublich gut manipulieren kann.
Ja, und die Frage ist dann natürlich am Ende, was nutzt diese Matrix den Usern?
Genau, was nutzt die Matrix den Usern? Ja.
Wie würden Sie das denn beurteilen, wenn man sich dieses Manifest genauer anschaut? Was ist denn diese Weltsicht, die diesen Forderungen und Ideen zugrunde liegt?
Also ich glaube, was Zuckerberg dazu sagt und was für eine Weltsicht dahinter steht, sind sehr verschiedene Schuhe. Zuckerberg bindet das Manifest ein in die klassischen Visionen von Demokratie und von Internet. Also wir brauchen Wohlstand, wir brauchen Frieden, wir brauchen Gemeinschaft, wir haben Probleme wie den Terrorismus, den Klimawandel, Epidemien, zerfallende Gemeinschaften. Wir müssen da jetzt was tun. Wir als Facebook möchten eine Infrastruktur bereitstellen, die der Gesellschaft Sicherheit vermittelt, die Diskursräume öffnet, die politische Partizipation gewährleistet. Was er allerdings anbietet, sind zum Teil einfach Ausweitung der Funktion der Plattform, die einfach mehr Nutzer bringen würden und die mehr Daten generieren würden, mit denen man sozusagen die Nutzer auch besser beeinflussen kann. Und zum anderen hat er die Vision, Infrastrukturen bereitzustellen, die sozusagen in zentrale Bereiche eingreifen würden, die bislang von Staaten oder von Organisationen in Staaten erbracht wurden.
Also geht es im Grunde genommen darum, eine Art von Staat aufzubauen?
Das denke ich nicht. Also ich glaube, erstmal ist es sozusagen eine Marketingstrategie. Facebook ist sehr stark unter Druck, weil eben die Nutzeraktivität zurückgeht, weil irgendwie die Probleme der Plattform bei Fake News, bei Hate Speech, bei live gestreamten Selbstmorden den ganzen internationalen Diskurs bestimmen. Die Regierungen wollen Regulierung und da kommt Zuckerberg eigentlich und sagt, okay, wir übernehmen Verantwortung, wir haben eine Vision, wir stellen eigentlich Infrastrukturen bereit, die ihr alle wollt. Und dass an diesem Punkt tatsächlich die Frage zu stellen würde, gut, wenn Facebook in den Bereich politischer Partizipation aktiv ist, im Bereich der Erbringung von Sicherheitsleistungen, dann müsste natürlich eine demokratische Kontrolle gewährleistet werden, dann müsste eine Mitbestimmung gewährleistet werden. Es ist eine der Errungenschaften, denke ich, von Demokratien, dass Staatsgewalt gebunden ist. Und es kann eigentlich nicht sein, dass Facebook da Funktionen übernimmt und gleichzeitig keiner Kontrolle unterliegt. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie so eine Kontrolle aussehen könnte, dann kommt man in den Bereich, wohin kann sich Facebook eigentlich entwickeln. Also wenn man sagt, Facebook braucht eine Demokratisierung, denkt wahrscheinlich jeder zuerst an die Nutzer, vielleicht Nutzerbeirat oder ähnliche Strukturen. Das wäre sehr speziell. Man könnte aber auch darüber diskutieren, dass natürlich Facebook sowas wie eine internationale Organisation werden könnte, wo im Prinzip Regierungen miteinander kooperieren und durch Facebook eine Infrastruktur bereitgestellt bekämen, mit der sich soziale Interaktionen komplett kontrollieren und auch komplett steuern und komplett manipulieren ließe. Dann ist das sozusagen die Richtung und aus meiner Perspektive eine große Dystopie, die alle Freiheit, die das Internet jemals versprach, eliminieren würde.
So Julia Krüger, Fellow am Center of Internet and Human Rights der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Ich bin mir da immer noch unklar, was genau Mark Zuckerberg da plant oder ankündigt, aber mir leuchtet das total ein, dass Facebook dadurch Unmengen von zusätzlichen Daten bekommen würde.
Ja, das ist ja immer das Ziel. Du gibst ja auch immer eine Menge Preis, jedenfalls wenn ich das so beobachte. Gehörst du ja noch zu dieser Gruppe an Facebook-Nutzern, die wirklich noch private und eigene Inhalte generiert, also eine immer kleiner werdende Gruppe, ein Dinosaurier. Aber bist du auch in Gruppen eigentlich engagiert?
Ich bin in verschiedenen Gruppen, aber meist so fremd zugefügt worden. Ich bin aber in einer Gruppe, die ich mir selber ausgesucht habe, die heißt Bist du heute schon geschwommen?
Und?
Das sind mehrere tausend Schwimmer, vor allem in Deutschland, aber in ganz Deutschland, die sich alle gegenseitig immer erzählen, dass sie heute schon geschwommen sind oder was sie heute schon geschwommen sind und sowas. Und das sind aber wirklich ganz interessante Sachen. Also zum Beispiel da in Bayern gibt es dann so Leute, die gehen früh morgens im See schwimmen und posten dann heute 2 Grad kaltes Wasser, bin eine Viertelstunde da geschwommen und dann sitzt man immer so davor und denkt so, ah wow, und ich gehe heute Abend ins schön beheizte Schwimmbad in Berlin-Charlottenburg und drehe da so meine Runden und sowas. Dann fühlt man sich wieder ein bisschen kleiner und dann gibt es aber die anderen, die sagen, ich bin heute 100 Meter geschwommen, yeah, so Beginner und so. Ist aber ganz interessant, also wie diese Gruppe, die sich alle, glaube ich, nicht so richtig kennen, wie die trotzdem das Gefühl haben, sich zu kennen und so gegenseitig so ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln.
Eine Gruppe mit vielem Gruppenzwang scheint mir, ne?
Nee, eben, es ist gar kein Zwang, finde ich. Also es gibt
ja, aber du setzt dich schon unter Druck.
Ja, aber sie ist gar nicht so judgmental. Also es geht gar nicht darum, immer so gegenseitig zu urteilen, ach toll oder nicht toll, sondern da macht man sich nicht klein oder so, sondern alle haben eben diese Liebe zum Schwimmen. Ich finde das super.
Und bist du heute schon geschwommen?
Ich bin noch nicht geschwommen, aber ich fahre nachher nach Hamburg, da schwimme ich 10 Kilometer.
Das ist gut. Also ein bisschen weniger ambitioniert scheint mir Dylan van Savage zu sein. I'm a boy who makes music, date me, schreibt er ganz schlicht, um für sich und seine ziemlich pianolastige Musik zu werben. Ob das jetzt ansprechend ist, das müssen Sie natürlich selbst entscheiden. Strange Things heißt dieser Titel.
Do you believe gravity is pulling you down? Or is it just a state of mind that brings you around? Do you believe society is a product of man? But does the man get you down when you throw up your hands? Singing, I don't know what it is. Should I find out a way to take on the day and spend it with you? A presidential candidate should not speak their mind. They should just be mannequins that are deaf and blind. A
feathered in politics is nothing at all. You can see them on the evening news having a ball, singing, I don't know what it is you want me to say. Should I find out a way to take on the night and give it away? Look out in the moonlight, strange things will happen tonight. Someday, somewhere, Buddha and Jesus Christ sit on a hill. Vishnu and Shiva are climbing it still. I don't know what it is they want us to do. Should I find out a way to take on the day and spend it with?
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Theresa Sickert. Hallo Theresa.
Hallo. Hallo. Es scheint ja so, als seien Journalisten im Moment international zunehmend in Bedrängnis und auch in Gefahr. Der deutsch-türkische Weltkorrespondent Deniz Yücel wird nach wie vor in der Türkei festgehalten. Dort wirft man ihm vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein.
In Deutschland hat der Spiegel neue Informationen über den Bundesnachrichtendienst erlangt. Er soll entgegen den Grundsätzen der deutschen Verfassung ausländische Journalisten überwacht haben.
Und auch in den USA sieht es schlecht aus für Medienvertreter. In der Vergangenheit hatte US-Präsident Trump ja einzelne Medien immer wieder als Lügenpresse bezeichnet. Nun scheint der Konflikt zwischen Trump und den Medien in eine neue Runde zu gehen. Was ist denn passiert?
Ja, das Weiße Haus hat am Freitag eine ganze Reihe an Journalisten von einer Pressekonferenz ausgeschlossen, dem sogenannten Pressebriefing, zu dem die betroffenen Medien ursprünglich Zugang hatten. Es handelt sich dabei um eine regelmäßige Veranstaltung, zu der alle im Weißen Haus akkreditierten Journalisten bislang eben kommen konnten. Und ausgeladen wurden unter anderem Journalisten der New York und auch der LA Times, von CNN oder auch Politico. Und sie waren mit ihrer kritischen Berichterstattung bei Trump eben immer wieder angeeckt. Trump bezeichnet diese Medien als Feinde des Volkes. Und weniger konfrontative Medien durften aber an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Einige von denen verzichteten aber aus Solidarität mit den ausgeschlossenen Journalisten freiwillig auf ihre Teilnahme. Und so ist dann aus diesem regulären Pressebriefing so eine Fragerunde für ausgewählte Journalisten geworden. Und dieses Aussperren von Journalisten von diesen Pressebriefings im Weißen Haus ist so auch noch nicht vorgekommen. Präsident Trump hält aber daran fest, dass die ausgeschlossenen Medien vorsätzlich falsche Nachrichten verbreiten.
Wie diese Entscheidung ausgeht, das ist noch offen. Dafür ist in dieser Woche aber eine andere Entscheidung gefallen. Die smarte Puppe My Friend Kyla darf nicht mehr in den Kinderzimmern weilen. Die Bundesnetzagentur hat die Kinderpuppe verboten. Was sind da die Gründe?
Ein Spielzeug, das funkfähig und zur heimlichen Bild- oder Tonaufnahme geeignet ist, ist in Deutschland verboten. So steht es im Telekommunikationsgesetz und diese Puppe kann sprechen und auch auf Sprache reagieren. Und dazu verfügt sie über einen Lautsprecher und auch ein Mikrofon und kommuniziert via Bluetooth mit einer App. Und theoretisch ist Kayla so in der Lage, das, was eben im Kinderzimmer passiert, abzuhören. Und das ist eben so nicht gleich erkennbar, erst recht natürlich nicht für Kinder. Und die Bluetooth-Verbindung muss zum Beispiel nicht extra eingeschaltet werden. Die Bundesnetzagentur spricht deshalb von einer versteckt getarnten Sendeanlage und von möglicher Alltagsspionage durch solche Geräte. Deshalb darf die Puppe jetzt in Deutschland nicht mehr hergestellt und auch nicht mehr vertrieben werden. Ansonsten droht eine Strafe. Aber das ist eine Sache. Die Eltern müssen jetzt nämlich auch bereits gekaufte Puppen tatsächlich zerstören. Das ist schon ein sehr hartes Vorgehen. Der Hersteller Vivid will auch gegen diese Entscheidung der Bundesnetzagentur vor Gericht ziehen. Interessant ist aber auch, dass diese Entscheidung natürlich Einfluss haben könnte auf andere smarte Geräte aus dem Internet of Things. Das derzeit bekannteste Gerät Amazon Echo dürfte aber nicht davon betroffen sein, denn das ist ein Lautsprecher, der eben auch als Sender erkennbar ist. Problematisch ist aber, dass Amazon die Programmierschnittstelle für Alexa freigegeben hat. Bedeutet, so viel Bastler oder auch Entwickler können sich die Sprachsteuerung zu eigen machen. Und tatsächlich haben eben ganz viele Leute auch diese Sprachsteuerung schon in diverse Geräte eingebaut, eben auch unter anderem in Spielzeuge. Und gegenüber Golem äußerte sich die Bundesnetzagentur so: Die Bundesnetzagentur wird noch mehr interaktives Spielzeug auf den Prüfstand stellen und wenn nötig auch verbieten. Das bedeutet also, einige smarte Geräte und auch Spielzeuge von Bastlern, die dürften es in Zukunft sehr schwer haben.
Wir werden jedenfalls eine ganze Menge mehr lernen über die Spielzeuge, die da so entstanden sind. Wir kommen zum Breitband-Meme der Woche. Das hat uns der Facebook-Chef Mark Zuckerberg persönlich beschert und das nicht mit seinem Manifest, über das wir eingangs schon gesprochen haben. Was war denn da los?
Also eigentlich wollte Mark Zuckerberg nur anlässlich des amerikanischen President's Day einen Facebook-Post absetzen. Das Bild zeigte ihn, Mark Zuckerberg, mit seiner Frau ziemlich präsidial vor der Lokalzeitung The Selma Times in Alabama. Und in dem Text darunter bedankt er sich bei Journalisten auf der ganzen Welt für ihre Arbeit und dass sie sich im Zeichen der Wahrheit sogar in Gefahr begeben würden. Und anlässlich des President's Day ist das natürlich schon ein ziemlicher Seitenhieb auch nochmal gegen Donald Trump, den eigentlichen Präsidenten der USA. Lustig nur, dass, naja, dieser Post sich nicht nur allein so verbreitete, sondern eben auch noch ein Satire-Post des Originals. Der Satire-Twitter-Account Pixelated Boat hat das Originalbild genommen und was völlig anderes dazu getextet. Sie ließen Zuckerberg sagen: Ein Redakteur, den ich traf, war ein älterer Mann in abgewetztem Anzug. Ich sagte ihm: Du siehst aus, als könntest du etwas Geld gebrauchen, Alter. Ich bezahle dir $10,000, wenn du eine Zeitung isst. Ja? Und diese Fake-Nachricht, die machte dann tatsächlich die Runde. Mittlerweile hat der Post 18.000 Likes und fast 7.000 Retweets. Und so einige Twitterer, die haben tatsächlich gedacht, das ist ernsthaft gemeint. Sogar eine Washington Post-Redakteurin ist drauf reingefallen. Und das ist schon amüsant, dass Pixelated Boat ausgerechnet an und auch mit dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gezeigt hat, wie das eben mit den Fake News so funktioniert. Mhm.
Keine Fake News, die gibt es aber auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de und da finden Sie dort im Anschluss an unsere Sendung den Breitband-Podcast. Vielen Dank, Theresa.
Gerne.
Time day after day. perspective? What about love when everything is wasted? Could you go on when everyone's connected? Does it make sense when things are disruptive?
Alle paar Monate bringt das Pariser Kassettenlabel Buddy Records ziemlich empfehlenswerte Compilations heraus, in denen sich lokale Bands mit jeweils einem Stück vorstellen dürfen. Auf der letzten findet sich das gerade gehörte Groundhog Day von The Congers aus der Bretagne.
Breitbandbesprechung.
Ganz anderes Thema, rechte Internet-Trolle. Und zwar nicht irgendwelche, sondern ziemlich bekannte PewDiePie und Milo Yiannopoulos. Beide sehr erfolgreich im Netz und auch außerhalb unterwegs. Der Schwede PewDiePie als YouTube-Star, Yiannopoulos als selbsterklärter Free-Speech-Warrior und intolerantes Aushängeschild des rechtspopulistischen Portals Breitbart.
PewDiePie, der verlor jetzt wegen antisemitischer Witze seinen Vertrag mit Disney. Yiannopoulos wurde bei Breitbart gekündigt wegen Verharmlosung von Pädophilie. Der rechte Humor der beiden poppt aber nach wie vor im Netz auf. Gerade unter Trollen ist er ziemlich verbreitet.
Aber warum klingen Trolle plötzlich wie Rechte? Ist diese Rhetorik schon im Mainstream angekommen? Bevor wir darüber mit dem Medienwirkungsforscher Jan-Henrik Schmidt sprechen, fasst Maike Love die jüngsten Geschichten zusammen und erklärt auch, was das Ganze mit dem 4chan-Netzwerk zu tun hat.
Ein Video von zwei halbnackten Männern. Sie lachen. Einer entrollt ein Transparent. Death to all Jews. Tod allen Juden ist darauf zu lesen. YouTuber PewDiePie wendet sich von der Kamera ab, als er das sieht, hält die Hand vor den Mund und sieht tatsächlich ein wenig schockiert aus. Er war es, der den beiden Indern den Auftrag dazu erteilt hat. Ein antisemitischer Witz, eingekauft für ein paar Dollar über eine Online-Plattform. 53 Millionen Abonnenten bespaßt der Gamer PewDiePie mit seinen Videos. Er ist einer der populärsten YouTuber überhaupt. Bekannt für seine rohen Scherze, aber das hier?
I don't feel good. I don't feel too proud of this. I'm not gonna lie. Like, I'm not anti-Semitic.
Schnell schiebt er hinterher, alles nicht so gemeint. Er wolle doch nicht antisemitisch wirken. Er liebe Juden. Tröd.
I swear, I love Jews. I love them.
Das bringt allerdings wenig. Antisemitismusvorwürfe kochen trotzdem hoch. Disney und YouTube lösen Verträge mit ihm. Und PewDiePie ist kein Einzelfall. Internethumor, der scharf rechts blinkt, poppt derzeit immer häufiger auf. Trolle klingen plötzlich wie Nazis, verbreiten Hate Speech verbrämt mit lustigen Memen, Sci-Fi und Popkulturzitaten. Whitney Phillips ist Trollforscherin an der Mercer-Universität. Auch sie bemerkt eine Zunahme derartiger Äußerungen im Netz, auch im Mainstream.
Dieser profaschistische Diskurs ist normaler geworden. Man hört so etwas häufiger. Leute, die solche Ansichten heimlich in sich trugen, sagen das jetzt öffentlich. Und das ist nicht mehr so schockierend, wie es noch vor anderthalb Jahren gewesen wäre.
Manche sagen gar, eine neurechte Trollarmee aus dem Internet habe Donald Trump ins Weiße Haus buxiert. Oder zumindest populär gemacht bei frustrierten weißen Jungmännern. Die bedient der ultrarechte Trollclown Milo Yiannopoulos, indem er Rechtsaußenpolemik mit Nerdwitzen vermählt und auf Minderheiten herumtrampelt. Gerne weist er darauf hin, er dürfe das alles sagen, als schwuler Mann, der am liebsten Schwarze vögelt.
Given the fact that you run academia, you run the media and you run the entertainment industry, if the worst you have to deal with is some British fag calling you a butch dyke, deal with it.
Yiannopoulos wurde Hipster-Posterboy der neuen Rechten in den USA, war Autor beim ultrarechten Online-Magazin Breitbart, heimste einen lukrativen Buchdeal ein, doch dann verlor auch er all das. Eine Aufnahme dokumentierte, wie Yiannopoulos sich positiv über Sex erwachsener Männer mit minderjährigen Jungs äußerte. Ein Tabubruch, selbst für schmerzfreie Ultrakonservative. Und über diese beiden Beispiele hinaus? Der Weg vom Troll zur Nazi-Rhetorik, so richtig weit war er nie. Trolle im traditionellen Sinne der Internet-Subkultur wollen möglichst viel Aufmerksamkeit und Wut erregen, Normalos verstören. Und was ist die einfachste, ultimativste Provokation? Nazi-Referenzen, Rassismus, Antisemitismus, das zieht im Zweifelsfall immer. Die Faszination des Bösen. Ein alter Hut auf 4chan, Reddit und anderen Schmuddelecken des Internets, wo der Hass der Selbstbelustigung dient. Ernst gemeint ist vieles davon nicht. Oder doch? Wer kann das schon so genau sagen in der Sphäre von Imageboards, die von Ambivalenz und Anonymität lebt? Wie groß der Anteil der Überzeugungstäter, unter denen ist, die rechtsextrem im Netz trollen und wie viele von ihnen nur mit Faschowitzen kokettieren? Schwer zu sagen, sagt Trollforscherin Phillips.
Es ist sehr schwierig, Online-Motivationen abzulesen. Aber eigentlich ist das auch egal. Es ist egal, ob jemand Nazi-Ikonografie postet und das als Witz meint. Es ist veröffentlicht und richtet echten Schaden an.
Heißt, egal wie Yiannopoulos und PewDiePie ihre Gags tatsächlich gemeint haben, für das Ergebnis spielt das keine Rolle. Nur ein Witz gewesen? Millionen Anhänger haben zugehört, oft Minderjährige. Man verharmlost, zieht ins Lächerliche, was schrecklich, menschenverachtend ist. Schnell wird man von waschechten Neonazis gefeiert. Auch als nützlicher Idiot schleppt man deren Botschaften doch mitten in den Mainstream. Hinzu kommt, beide Internet-Celebrities profitierten vor ihren Abstürzen von fetten Deals mit der Unterhaltungsindustrie. Die finanzierte ihre Provokationen mit. Und wenn diese Selfmade-Internet-Stars dann über die Stränge schlagen, werden sie einfach rausgeschmissen, um sich nicht die Hände schmutzig zu machen. Verantwortungsbewusstsein für die eigene Rolle hierin, bei Disney, YouTube oder dem Verlag Simon & Schuster, bestimmt nicht. Und auch abgesehen davon, ihre lukrativen Verträge mögen PewDiePie und Yiannopoulos vielleicht verloren haben, ihre Millionen treuer Fans und Follower aber nicht. Heißt, am Ende ihrer Karrieren sind die beiden noch lange nicht.
Ja, weil es nämlich nicht mehr so einfach ist, solche Querschläger von der Antenne zu nehmen, wie wir beim Radio sagen. Was ergibt sich also daraus? Gleich mehr dazu im Gespräch mit dem Medienwirkungsforscher Jan-Henrik Schmidt.
Nach Musik vom amerikanischen Trio Dumpim, das könnte natürlich auch zu den beiden gerade besprochenen passen, steck sie in den Müll, so kann man das übersetzen. Attack and Demand heißt der Song von Dumpim.
Dump him, attack and amend. Gerade eben haben wir sie noch einmal gehört. Die Geschichte der rechten Internet-Trolle PewDiePie und Milo Yiannopoulos. Nicht, dass die nicht auch schon vorher Grenzen überschritten hätten, aber beide sind eben den entscheidenden Schritt zu weit gegangen. Beide verloren ziemlich wichtige Verträge.
Aber sie sind noch da, denn man kann ihnen eben nicht in der vernetzten Welt komplett die Plattform entziehen. Wir haben mit dem Medienwirkungsforscher Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg über mögliche Sanktionsmittel gesprochen, über Strategien, wie man rechten Witzemachern im Netz begegnen kann, aber auch über Auswirkungen von rechten Trollen auf den anstehenden Wahlkampf in Deutschland.
Unsere erste Frage an ihn lautete: Haben denn rechte Trolle überhaupt einen direkten Einfluss auf die politische Meinungsbildung, der messbar ist?
Den gibt es nicht in dieser Eindeutigkeit, wie er eben immer gerne hergestellt wird. Das erinnert manchmal an so Medienwirkungstheorien, die wir aus den 1950er Jahren eigentlich schon hinter uns gelassen haben, dass es Medieninhalte gibt, die praktisch direkt und bei allen Menschen, die mit ihnen konfrontiert sind, eine ganz eindeutige Wirkung haben. So ist es nicht. Ich glaube, das hängt davon auch wieder davon ab, welche Personengruppen man sich anschaut. Wie gesagt, diejenigen, die vielleicht diesen Positionen oder diesen Personen dann ohnehin nahestehen, die fühlen sich bestätigt in ihrer Meinung, die finden es wahrscheinlich auch gut, dass es hier Leute gibt, die gehöriges Maß an Aufmerksamkeit daraus zielen, dass sie Grenzen überschreiten. Für die meisten anderen Menschen, die sozusagen in der gesellschaftlichen Mitte stehen, sind das aber schwer erträgliche Grenzüberschreitungen, weil hier eben auch gesellschaftliche Normen verletzt werden. Hier ist die Wirkung dann ja eher entweder sozusagen Abwehr, Kritik, auch Widerstand oder, und das beobachten wir in der letzten Zeit möglicherweise auch, ein bisschen so eine Art, ja, wie soll man sagen, Resignation oder so diesen Abfinden damit, dass halt bestimmte Dinge im Jahr 2017 auch in Deutschland wieder gesagt werden können. Das halte ich natürlich für gefährlich, wenn sich da so eine Stimmung einschleicht. Naja, wir müssen damit leben, dass hier, sagen wir mal, Nazi-Verbrechen verharmlost werden oder Minderheiten sozusagen diskriminiert werden. Ich glaube, das kann es auch nicht sein. Da müssen wir gegenhalten als Gesellschaft. Aber was ich sagen will, ist, dass die Wirkungen eben auch nicht ganz eindeutig sind, sondern dass bei unterschiedlichen Menschen auch solche Dinge dann unterschiedlich ankommen.
Ja, aber so differenziert wahrgenommen wird es eigentlich nicht. Und so eine nachträgliche Entschuldigung oder so, die bringt dann eigentlich auch nicht viel, ne?
Nö, die ist dann auch vermutlich nicht, wird die nicht ernst gemeint sein. Das ist dann allerhöchstens so der, sozusagen das momentane Einlenken, weil man sozusagen, weil man den Gegner, in dem Fall halt die größere Öffentlichkeit beschwichtigen will, um dann halt vielleicht einen Tag später oder eine Woche später wieder einen draufzusetzen. Also man muss diesen populistischen Figuren, wenn man das mal so als Oberbegriff nehmen will, muss man ja zugutehalten, dass sie es verstanden haben, wie man im Jahr 2017 die sozusagen diese vernetzten Öffentlichkeiten aus Internetöffentlichkeit, sozialen Medien und sozusagen den klassischen journalistischen Medien, wie man diese Öffentlichkeiten spielt und wie man eben durch gezielte, in dem Fall gezielte Grenzverletzungen und Überschreitungen von Tabus Aufmerksamkeit bekommt, Klicks bekommt, Reichweite bekommt. Und das ist es ja, worauf es denen ankommt.
Das ist ja die typische AfD-Strategie, irgendwas behaupten, also möglichst extrem, sich dann wieder teilweise davon distanzieren. Der eine Teil der Anhängerschaft weiß, wie es eventuell gemeint ist. Der andere denkt dann, ach, war ja doch nicht so schlimm, wie es vielleicht gesagt wurde. Aber bedeutet das nicht wiederum im Umkehrschluss, dass man vielleicht doch nicht so sehr dagegen halten muss, weil man denen dadurch noch zusätzliche Aufmerksamkeit beschert, durch diese ganze Aufmerksamkeitsmaschinerie, die danach immer wieder anläuft?
Ja. Die Tücke daran ist, dass es natürlich die Grenzen nicht so klar zu ziehen sind, weil es bestimmte Dinge gibt, die auch in einer offenen demokratischen Öffentlichkeit trotzdem natürlich thematisiert werden sollten. Es kann ja auch nicht bedeuten, dass man so Tabubrüche hinnimmt, weil man einfach nicht mehr darüber berichtet und die dann in gewisser Weise sozusagen im Verborgenen trotzdem noch weiter stattfinden. Man muss ja auch sagen, dass die Möglichkeiten, die so populistische Bewegungen inzwischen haben, sich ihre eigene Öffentlichkeit zu schaffen, spätestens mit den sozialen Medien ja immens sind. Das heißt, wenn es keine Gegenrede in den demokratischen Öffentlichkeiten gibt, dann werden bestimmte Positionen und Meinungen eben in den Echokammern der populistischen Facebook-Seiten etc. kursieren und sich da möglicherweise eben auch peu à peu immer weiter hochradikalisieren.
Auf der anderen Seite wirken diese Gegenreden zum Teil ja auch ein bisschen hilflos, ja, also weil die Gegner dieser Reden sind so viel damit beschäftigt, die Dinge wieder klarzustellen, richtig zu stellen oder eben eine Gegenmeinung zu generieren. Das bindet ja auch total viele Ressourcen, viel Aufmerksamkeit und Platz, die dann eben anderen Themen auch nicht mehr zur Verfügung steht, die aber vielleicht genauso wichtig wären. Ist denn das überhaupt eine sinnvolle Strategie?
Also ich glaube, jetzt in Ihrer Frage steckte gerade eine sinnvolle Strategie drin, nämlich immer auch versuchen, andere Themen zu setzen. Das ist was jetzt gerade in den letzten Wochen, glaube ich, beobachtbar ist und mit Martin Schulz zusammenhängt, dass ich da auf einmal, da kamen mehrere Dinge zusammen, aber dass hier eben auf einmal nun eine Person und damit verbunden auch Diskussionen über bestimmte politische Ziele auf einmal wieder in die Debatte rücken Und sozusagen diese Tabuverletzung oder Grenzüberschreitung von der AfD jetzt in den letzten Wochen, die hat es möglicherweise noch gegeben, die waren aber dann aber nicht mehr auf Seite 1.
Gehen wir nochmal zurück zu PewDiePie. PewDiePie hat ja gerade seinen Vertrag mit Disney verloren, aber sein YouTube-Kanal mit Millionen von Abonnenten, der existiert natürlich nach wie vor und der scheint sogar mehr Klicks zu generieren als zuvor. Früher wurden so eine Leute wie PewDiePie ja von der Antenne genommen, wenn sie entgleist waren. Diese Entsprechungen, die gibt es heute nicht mehr. Was könnten denn heute gesellschaftliche Sanktionen sein, die funktionieren?
Also über die eine Sanktionsmöglichkeit haben wir gesprochen, das ist sind Formen der Gegenrede, des Widerstands in den demokratischen Öffentlichkeit. Andere Formen der Gegenwehr hat man in den letzten Monaten auch beobachten können. Das war so mit dem Stichwort Anzeigenboykott auf Breitbart, war das vor allem verbunden. Also das waren diese Entwicklungen, dass Bürger große Firmen darauf hingewiesen haben, dass sie oft unbeabsichtigt Werbung auf dieser populistisch-schätzerischen Webseite Breitbart in den USA schalten, weil diese Werbung inzwischen algorithmisch vermittelt wird und gar nicht mehr direkt kontrolliert wird. Da ist ja dann das Gegenmittel gewesen, Firmen darauf hinzuweisen, guckt mal, ihr werbt, vielleicht ohne dass ihr es wollt, hier in einem sehr problematischen, um nicht zu sagen demokratiefeindlichen Umfeld, sorgt doch dafür, dass eure Werbegelder nicht in die Finanzierung so einer Plattform fließen. Das ist eine andere Möglichkeit, wo in dem Fall dann eben Unternehmen ihre finanzielle Kraft, wenn man so will, einsetzen, beziehungsweise sie setzen die Kraft nicht direkt ein, sie steuern eben um und sagen, das Geld, was wir für Werbung ausgeben, soll eben nicht Leuten zugutekommen, die hetzen und die Gesellschaft spalten.
Lass uns noch mal ganz kurz in die Zukunft schauen. Über all das, was wir hier sprechen, liegt ja auch so ein bisschen der vorausfallende Schatten der Wahlen, die uns erwarten, Bundestagswahlen. Und natürlich erinnern sich alle, wie Trump, den ja man erst nicht für möglich gehalten hat, dass er die Wahl gewinnen würde, wie er sich dann doch gewonnen hat mit seiner Krawallartigkeit. Und das strahlt ja auch auf unseren Wahlkampf aus. Was meinen Sie, was könnte man den Medien raten und auch dem Einzelnen, wie man sich ja in den kommenden Monaten verhalten sollte?
Den Medien das ist jetzt ein recht banaler Rat, kann ich eigentlich nur sagen, macht bitte weiter Qualitätsjournalismus. Was die Bürgerinnen und Bürger angeht, wenn wir jetzt eben an den Teil denken, die im Prinzip noch erreichbar sind, auch von journalistischen Inhalten. Ein bestimmter Prozentsatz ist, glaube ich, der hat sich so in diese Lügenpresse-Fantasereien irgendwie begeben. Da kommt man schwer ran. Aber der Teil, der es im Prinzip noch tut, den kann man im Prinzip auch nur darauf hinweisen, sich vielleicht selber mal so ein bisschen, wenn man soziale Medien nutzt, aus der eigenen Filterblase rauszubegeben und tatsächlich mal gezielt über den Tellerrand der eigenen, vielleicht auch der eigenen Parteipräferenz rauszugucken. Also mal vielleicht auch mal zu gucken, was schreibt denn Medienangebot, was vielleicht einer anderen Richtung nahesteht. Oder mal gucken, was sagen denn Kandidierende von einer anderen Partei als die ich sonst vielleicht wählen würde. Also eine Folge des Medienwandels, in denen wir ja auch selber als Nutzer selber aktiv beitragen können, ist, dass wir selber auch sehr viel aktiver sein müssen, um uns unser eigenes Informationsrepertoire zusammenzustellen. Das heißt, wir sind zum Teil zumindest auch als Bürgerinnen und Bürger verantwortlich, dass wir nicht in solche Filterblasen abgleiten. Das wäre ist jetzt ein sehr allgemeiner Rat, aber ich glaube, das wäre hilfreich, wenn das möglichst viele Menschen tun.
Sagt der Medienwirkungsforscher Jan-Henrik Schmidt. Wir sprachen mit ihm über die Bedeutung von rechten Trollen und wie man ihnen begegnen kann.
Ja, und das war schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur. Im Programm hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dann mit unserem Theatermagazin Rang 1. René Polisch wird dann im Interview zu hören sein.
Und wir, nämlich Martin Böttcher
und Katja Bigalke,
wir sind jetzt nicht mehr zu hören. Wir sagen nämlich jetzt Tschüss, haben ja auch genug geredet. Bis dann.
So sieht's aus. Tschüss. Something else.
just won't.